die Presse.
Vielen herzlichen Dank, dass Sie da sind. Mein Name ist Martin Thür. Sie kennen mich aus Studios wie diesem hier oder von Heimatfilmen wie diesem hier. Politiker waren auch dabei.
Das war die Stimme von Martin Thür, Moderator der Zeit im Bild 2. Und der Heimatfilm, den er da scherzhaft erwähnt hat, war der Trailer zum ORF-Sommergespräch mit den Spitzenkandidaten aller Parlamentsparteien. Martin Thür hat heute, am Montag, den 18. November, seine erste von drei Vorlesungen im Rahmen der Theodor-Herzl-Dozentur an der Uni Wien gehalten. Und das hier war aus dem Live-Mitschnitt, den man sich auf YouTube anhören kann. Ja, und ich habe mir gedacht, das ist ein guter Anlass, um ihn zu uns in den Podcast einzuladen und mit ihm über ein paar Dinge zu sprechen. Über den Zustand des Qualitätsjournalismus am Ende dieses Superwahljahres, über den Einfluss von Podcasts auf die vergangene US-Wahl, aber auch über die Causa Lena Schilling, in die Martin Thür unangenehmerweise auch involviert war, und über noch ein paar andere Sachen. Hallo und willkommen bei Was wichtig ist. Mein Name ist Anna Wallner und ich freue mich, dass Sie da sind. Ja, die Theodor-Herzl-Dozentur für Poetik des Journalismus ist eine ganz besondere Vortragsreihe des Instituts für Publizistik, die schon im Jahr 2000 vom damaligen Professor Wolfgang Langenbucher begründet wurde und dann später bis zu dessen Tod vom sehr außergewöhnlichen Professor Hannes Haas betreut wurde. In den vergangenen fast 25 Jahren sind renommierte Journalistinnen und Journalisten aus dem deutschsprachigen Raum zu Gast gewesen. Von Antonia Radosch bis Armin Wolf, von Herbert Prantl bis Alice Schwarzer, Margit Sprecher und, und. Ja, und der diesjährige Vortragende heißt eben Martin Thür und ist heute zu Gast bei mir im Studio. Lieber Martin, hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Wir haben im Vorfeld gesprochen, wir sind per Du. Wir kennen einander nicht besonders gut, aber sind beide Journalisten, daher per Du, und wir halten das transparent.
So ist das in der Medienbranche.
Martin, im Atlantic stand gerade, if this wasn't a podcast election, it was certainly a podcast-election. Was heißt denn deiner Meinung nach die Reichweitenstärke von so Figuren wie dem Podcaster Joe Rogan oder auch dem Tucker Carlson für klassische Legacy-Media? Ist das eine Bedrohung?
Na, offensichtlich ist sie das. Ich habe letztens eine sehr gute Gegenüberstellung gesehen von den Networks, also diesen klassischen Nachrichten-Networks, MSNBC, CNN, Fox News, die ja bisher amerikanische Wahlen thematisch von der Relevanz her sehr stark dominiert haben, und dem gegenübergestellt wurde die Reichweite von Joe Rogan, also einem Podcast versus drei bis vier große Nachrichtennetworks, und Joe Rogan gewinnt. Also der erreicht Menschen offensichtlich ganz anders zu anderen Momenten. Er geht sehr viel weiter, als das klassische Cable News Networks in den USA geschafft haben. Und deswegen waren Podcaster in dieser Wahl offenbar so bedeutend. Wie immer gehen Politiker bei Wahlkämpfen dorthin, wo die meiste Reichweite zu holen ist.
Und wie du sagst, er geht weiter, aber er macht eigentlich auch im Kern etwas ganz anderes als das, was die klassischen Legacy-Media machen, weil er bietet eben nicht rundum Information auf verschiedenen Kanälen, sondern er macht einfach ein Interview, das er bewegt, also mit Video und mit Audio ausstrahlt.
Ja, wobei Interview bei Joe Rogan ist so eine
auch
Sache.
Schon fast nicht,
ja,
stimmt.
Also es ist halt so ein Stream of Consciousness. Es ist so, was ihm gerade einfällt. Also für mich schwer zu hören, weil ich ihn kaum kenne und jetzt nicht wahnsinnig groß verfolge. Aber ich habe natürlich reingehört in ein paar Sachen jetzt und bin ein wenig, also habe mir sehr schwer getan, damit mir das alles anzuhören, weil es einfach sehr weird ist. Aber er hat halt seine Fanbase. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Donald Trump bei Fox News immer knallhart befragt wurde. So gesehen ist das jetzt kein großer Unterschied, dass es jetzt weniger kritischer Journalismus gibt. Es ist einfach eine andere Darreichungsform, eine andere Darstellungsform, wo Donald Trump und auch Kamala Harris, die ja auch bei Podcasts war, jetzt ihre Wähler, Rinnen und Wähler besser erreicht.
Jetzt ist dieses Phänomen mit diesen großen, reichweiten, superstarken Podcasts in Österreich und im deutschsprachigen Raum so noch nicht zu sehen. Aber das Wahlergebnis in Österreich, aber auch in manchen deutschen Bundesländern und, wenn man so will, eben auch diese Trump-Wiederwahl zeigen eines, dass herkömmliche Publikumsmedien da irgendwie in Bedrängnis, ist vielleicht fast noch ein bisschen viel, aber doch langsam in Bedrängnis geraten. Und dass wir sehen, gerade auch bei der FPÖ in Österreich, es gibt einfach eine Vielzahl an Medien, von Auf 1 bis Unzensuriert, wie sie alle heißen, die hier der Meinung sind, sie informieren anders und besser als die Systemmedien. Die Frage, die sich für mich stellt, ist, wie geht man in einem Legacy-Medium, in dem du und aber auch ich arbeite, damit um?
Also ich glaube, dass es noch nicht ganz so weit ist in Österreich. Wir haben das ja gesehen bei den Sommergesprächen und bei den Diskussionen, dass Herbert Kickl sehr wohl gekommen, zu anderen Sendern
aber
ist er nicht gegangen. Aber es ist klar, die Reichweite im ORF, dem mit Abstand Reichweite stärksten Fernsehsender, kann man sich im Wahlkampf einfach nicht entgehen lassen. Also das muss man natürlich sagen, Herbert Kickl ist ja nicht zu den Sommergesprächen und zu den Diskussionen gekommen, weil er so gerne mit mir diskutiert, sondern weil er natürlich die Reichweite der Sommergespräche dafür nutzen will, seine Wählerinnen und Wähler zu überzeugen. Das ist ja auch legitim. Also das funktioniert in Österreich. Klammer auf noch, ich weiß es nicht. Natürlich sind wir alle vom Medienwandel betroffen und der Medienwandel heißt ja längst nicht mehr nur, dass sich Menschen woanders informieren, sondern der heißt zum Teil auch einfach weg von Nachrichtenmedien, der heißt weg von Online-Medien hin zu TikTok zum Beispiel. Also Online-News-Seiten weltweit geraten zurzeit sehr stark unter Druck, weil Menschen sehr viel mehr Zeit auf TikTok, auf YouTube-Shorts verbringen. Der Medienkonsum von Menschen verändert sich einfach ganz rasant und damit auch die Art und Weise, wie sie Nachrichten konsumieren, wie sie damit interagieren und keine Ahnung, wohin das noch führt. Also wirklich null Tau. Ich hätte mir nicht gedacht, dass wir in wenigen Jahren davon sprechen, dass Online-Seiten Reichweiten verlieren. Das war eine Entwicklung, die mich sehr überrascht hat. Aber ich nehme zur Kenntnis, es ist tatsächlich so, dass jüngeres Publikum, ich habe erst heute in einer Schule diskutiert, sehr viel weniger auf Nachrichtenseiten geht, um sich dort zu informieren. Die interagieren einfach mit Nachrichten ganz anders. Und das ist eine Entwicklung, die wir offensichtlich auch in den USA hier sehen, wenn Podcasts jetzt keine klassischen politischen Informationskanäle sind, so eine Relevanz im Wahlkampf haben, dann heißt das, dass sich die Politik allalong andere Kanäle suchen wird.
Was ich nur jetzt so interessant finde, ist gerade auch wieder bei Trump oder auch bei Kickl, dieses Reden von den Systemmedien und dann aber selber, wie vor allem bei Trump, man sagen muss, der ist ja auch System, ja, und geht dann dorthin, wo er in seinem System funktioniert und sehr wohlwollend befragt wird. Also ist, das tue ich mir so wahnsinnig schwer, damit klarzukommen, dass offenbar die Klammer all dieser Parteien, die jetzt Erfolg haben, ist zu sagen, wir haben jetzt Erfolg und die Leute wollen uns, aber die klassischen Medien bis jetzt haben uns immer ignoriert. Wo ich mir denke, das ist wie die Henne und das Ei,
ja,
stimmt
aber,
das
aber
überhaupt?
Eine Elitenerzählung in Medien ist ja etwas, das angelegt in allen Parteien irgendwie ist. Also auch Anhänger von linken Parteien haben sehr oft auch in der Vergangenheit darüber diskutiert, dass alle Medien großen Konzernen und Banken gehören und sie deshalb kaum unterkommen. Wenn man heute ein kritisches Interview mit einem Vertreter der SPÖ macht, bekomme ich mindestens so viele kritische Tweets danach wie nach einem FPÖler. Also tatsächlich ist das jetzt vielleicht nicht im Ausdruck und nicht in der Wortwahl, aber jedenfalls im Momentum und im Gefühl gar nicht so ein großer Unterschied, dass sich Anhänger von Parteien ganz generell von Medien und von kritischem Journalismus ja ein Stück weit angegriffen fühlen. Und das ist einfach ein Reflex, der natürlich in Wahlzeiten immer ein bisschen stärker wird. Da sind alle immer sehr nervös und alles ist immer sehr aufgeladen. Aber ganz prinzipiell ist das, glaube ich, schon ein Phänomen, das alle Parteien haben. Die FPÖ und Rechtspopulisten ganz generell verstärken dieses Gefühl halt noch einmal. Da gibt es auch die Parteiführung, die das nochmal anfacht, was es vielleicht in anderen Parteien weniger gibt.
Jetzt bist du seit Jahren mit auch vielen Followern auf X. Wie beobachtest denn du da die Entwicklung, und wenn du gerade sagst, du wirst mindestens so kritisch dann auch angeschrieben oder bewertet von der linken Seite, wie nimmst du denn das wahr? Es ist jetzt gerade wieder zu beobachten seit dem Wahlergebnis und diesem besonderen Engagement von Elon Musk, dem Eigentümer von X, dass ein paar nochmal wieder eine Welle gibt, die von Menschen, die abwandern. Wie wichtig ist dir X noch als Plattform?
Ach Gott, wichtig.
Für deine Arbeit?
Es ist ein Instrument. Zuallererst ist es einfach mal die Möglichkeit, Informationen schnell zu bekommen. Es ist meiner Meinung nach das Social Media mit großem Abstand, das am schnellsten ist.
Apropos schnell, hier müssen wir einen kurzen Punkt machen. Da wir dieses Gespräch schon vor einiger Zeit aufgenommen haben, konnten wir den Exodus nicht mehr berücksichtigen, der an diesem Wochenende in Österreich eingesetzt hat. Vielleicht haben Sie es ja mitbekommen, eine Reihe von prominenten Personen aus der Medienwelt, darunter Ingrid Brodnik, Armin Wolf und Corinna Milborn, aber auch Medienmarken wie der britische Guardian, haben sich gerade recht medienwirksam von der Kurznachrichtenplattform X zurückgezogen. Und ich sage bewusst zurückgezogen, weil so gut wie alle Abtrünnigen ihre X-Accounts behalten haben. Viele haben nun aber ihre digitalen Zelte beim noch recht jungen Konkurrenzdienst Blue Sky aufgeschlagen. Das ist der mit dem kleinen blauen Schmetterling als Logo. Als Grund für die Abwanderung nennen viele X-Eigentümer Elon Musk, weil er ja jetzt in Donald Trumps künftigen Kabinett auch eine Rolle spielen wird. Und viele finden auch die Art, wie er die Plattform seit fast 2 Jahren oder ziemlich genau 2 Jahren führt und wie er seine Algorithmen steuert, problematisch. Mein Interviewgast in dieser Folge, Martin Thür, ist ein Doppelsurfer. Er bleibt auf X, wo er fast 170.000 Follower hat und ist auch schon aktiv auf Blue Sky. In der Zwischenzeit ist auf X unter jenen, die dort geblieben sind, ziemlich viel Häme über die Abtrünnigen ausgeschüttet worden, denen man zum Beispiel vorwirft, sich nur aus persönlicher Profilierungssucht von X zu trennen, aber den eigenen Account zum Beispiel nicht zu löschen und immer noch mitzulesen. Manche fragen auch, ob man jetzt dann auch in Zukunft keinen Tesla mehr fahren könne, weil Elon Musk in die Politik einsteigt. Es ist alles sehr unübersichtlich, wie ich finde, und emotional aufgeladen. Kleiner Disclaimer, auch ich selbst bin noch auf X, aber auch auf Blue Sky. Ich muss ehrlich sagen, X erfreut mich schon länger nicht mehr. Ich traue vor allem Musks Algorithmen nicht. Ich habe aber meinen Account auch noch nicht gelöscht. Aber nun zurück zu Martin Thür. Der erzählt uns jetzt gleich, wofür er X immer noch schätzt und warum er nicht aussteigt.
Nehmen wir die Regierungskrise in Deutschland. Da gibt es sehr, sehr viele Journalistinnen und Journalisten, denen man folgen kann. Da kriegt man Hintergründe, da kriegt man Analysen. Da kriegt man sehr schnell auch Einschätzungen darüber, warum passiert das denn? Ich erinnere mich an den Tag zurück, als diese Regierung tatsächlich krachen gegangen ist. Da habe ich über Robin Alexander und viele andere deutsche Journalistinnen und Journalisten einfach viele Informationen bekommen. Diesen Wert hat X nach wie vor, aber auf der anderen Seite ist es natürlich ein Dumpster Fire geworden. Das war es immer schon ein Stück weit, aber dieses Feuer ist immer größer. Es ist ein lodendes Fass voller Hass, das ständig hochkocht und natürlich kaum erträglich ist mitunter. Aber ja, das ist einfach die Welt, in der wir leben. Ich halte nichts von strategischen Rückzügen von einer Plattform, weil ich einfach glaube, dass wenn ich Dinge sende, also wenn ich mit Menschen kommuniziere, dann tue ich das ja unabhängig von der Plattform. Ich bin ja auch auf anderen Social Networks und kommuniziere da mit Menschen. Also wüsste jetzt nicht, warum ich dort weggehen sollte. Ich würde auch nicht glauben, dass es wahnsinnig groß etwas ändert. Ich wäre dann halt nicht dort. Okay, und?
Wir reden ja heute deswegen, weil du jetzt ab 18. November die Theodor-Herzl-Dozentur inne hast.
Große Ehre.
Ich weiß nicht, ob du weißt, dass es die genauso lang gibt, wie wenn meine Recherchen stimmen, du Journalist bist.
Tatsächlich?
Im Jahr 2000 okay. War die erste Dozentur. Wie legst du das jetzt an? Also da jetzt alle publizistisch stehen und über Journalismus dozieren.
Ja, also es sind erstsemestrige Studierende und ich habe mir vorgenommen, ein bisschen über die Kontrollfunktion von Journalismus zu sprechen. Also darüber, was denn Journalismus meiner Meinung nach so bedeutend für die Gesellschaft macht. Da gibt es diesen, wie ich finde, sehr unpassenden Ausdruck der vierten Macht, der meiner Meinung nach unzutreffend ist. Ich habe es eher mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und finde den Wachhundbegriff ganz gut. Also wir sind da und wir bellen, wenn sich jemand nähert, ein Dieb nähert, der schlimme Dinge vorhat mit unserem Haus. Wir sind die, die aufmerksam machen, wenn Dinge nicht richtig laufen. Wir sind die, die da sind, wenn Dinge passieren, die nicht passieren sollten. Und ja, wenn diese Wachhundfunktion nicht gut gemacht wird, dann wird es mehr zum Schoßhündchen und das soll es halt nicht sein.
Du hast in diesen fast 25 Jahren, die du jetzt Journalist bist, schon einige Stationen hinter dir. Begonnen hat es mit ATV, viele Jahre.
Eigentlich mit einem kleinen Lokalfernsehsender, zwei Jahre und danach
in
mit ATV.
Bölten, genau. Wo auch immer wieder gern gewitzelt wird, dass du aus dem fadesten Bundes- oder der fadesten Bundeshauptstadt des Landes kommst.
Naja, Eisenstadt ist schon noch schlimmer, aber...
ich wollte gerade sagen, Georg Renner sitzt wahrscheinlich anders. Nein, aber also dein Start war in einem kleinen lokalen Sender in St. Pölten und dann viele Jahre ATV. Da würde ich natürlich jetzt ganz gern wissen, was ist denn jetzt dein aktueller Befund zum österreichischen Privatfernsehen? Wie hat das sich entwickelt? Ganz unabhängig von dir.
Naja, wir alle hatten, und ich war ja dabei, als ATV terrestrisch gestartet ist im Jahr 2003. Wir alle hatten die Hoffnung, dass wir es tatsächlich schaffen, einen echten dualen Fernsehmarkt hinzukriegen. Mit einem Markt, der sich selbst trägt. Und uns allen kam der Medienwandel dazwischen. Man muss halt leider sagen, es ist Fernsehen ökonomisch nicht darstellbar in Österreich. Fertig. Das ist durch. Es gibt Gott sei Dank Privatfernsehstationen. Es gibt Gott sei Dank Unternehmen und im Fall von Servus TV einen reichen Österreicher, der das will und der das unterstützt und der das finanziell unterstützt. Aber aus sich selbst ist rein österreichisches Privatfernsehen leider nicht finanzierbar. Das war es nie wirklich und ist durch den Medienwandel einfach aussichtslos geworden. Also das kann man vergessen.
Aber jetzt abgesehen von der Finanzierung ist es tatsächlich so, dass auch durch diesen Nachrichten getriebenen Sender Puls 24 schon streckenweise mal mehr und mal weniger direkte Konkurrenz in diesem Live-Geschäft zum ORF entstanden ist.
Ja, ich würde es ja anders sagen. Ich würde sagen, schon wir haben bei ATV natürlich versucht, das Nachrichtengeschäft durch Konkurrenz zu beleben. Ich glaube, das ist uns auch in einigen Dingen gelungen. Wir haben viele Dinge gemacht, die der ORF nicht machen kann oder nicht machen wollte. Wir haben Dinge aufgebrochen, wir haben Dinge diskutiert. Das geht von der Parlamentsberichterstattung über die Frage, gibt es Sprengel bei Wiener Wahlen auch für Privatfernsehsender? Also wir haben da viele Dinge vorbereitet. Super, wenn es 24-Stunden-Nachrichtensender gibt. Ich würde mir nur einen Privatfernsehmarkt wünschen, der sich wirtschaftlich trägt, weil das dazu führt, dass wir eine gesamthafte Branche haben, die größer ist und nachhaltig größer ist, im Interesse von uns allen, nicht nur demokratisch, auch ganz banal. Wenn wir alle einen Markt haben, der sich finanzieren lässt, tun wir uns als Journalistinnen und Journalisten auch leichter. Was passiert, wenn sich irgendjemand von uns mit unserem Chef zerkracht? Dann kannst du in anderen Märkten zu einem anderen Medium gehen. Fertig. Mhm. Das kannst du in Österreich in aller Regel nicht als Journalist, weil ja, alle Medien tatsächlich eher schrumpfen als wachsen. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Situation und im Privatfernsehen keine einfachere.
Du warst dann nach ATV einige Zeit bei einem neu gegründeten Projekt bei Addendum, das eben vom schon erwähnten reichen Milliardär, damals noch lebende Dietrich Mateschitz, finanziert und gegründet war. Da ist auch meine Frage, wenn wir schon vom Finanzieren reden, das ist ein rein abo-getriebenes Digitalmedium gewesen. Es gab, glaube ich,
nicht mal Abos oder nur kurz am Schluss.
Aber auch das hat sich nicht getragen, wobei das kann man schwer vergleichen, weil da ging es ein bisschen.
Addendum war nie so geplant, dass es hätte sich wirtschaftlich selbst tragen müssen. Es war immer klar, dass das Dietrich Mateschitz mit einer Stiftung finanziert. Und solange das geht, geht's. Und Addendum war deswegen auch rückblickend für mich eine große Lehrschule und das ist auch etwas, was ich dem Michael Fleischacker tatsächlich hoch anrechnen würde. Es war ein sehr disruptives Medium, was die eigene Arbeit betrifft. Also tatsächlich hat Addendum versucht, völlig andere Darstellungsformen für Journalismus auszuprobieren. Das kannst du nicht in einem ökonomischen Umfeld machen. Aber ich habe Spiele programmiert, wir haben Facebook nachgebaut, ich habe monatelang an Geschichten recherchiert. Das war wahnsinnig lustig, das ist aber gar nicht darstellbar, irgendwie mit normalen wirtschaftlichen Maßstäben. Und deswegen war es toll, dass es das gibt, so wie ich es auch toll finde, dass es heute noch Menschen gibt, die an Medien glauben, auch wenn man damit nicht wahnsinnig viel Geld verdient und trotzdem sagt, okay, ich finanziere eine Redaktion und das heißt vielleicht auch manchmal auch reinzahlen. Ganz, ganz großartig. Hat natürlich ein ganz anderes Set an Problemen, das da mitkommt. Aber ganz prinzipiell fand ich die Idee von Addendum sehr, sehr gut und ich finde, einige der Dinge, die ich da gelernt habe, verwende ich heute noch und sind völlig, völlig, völlig neu. Also ich habe in diesen zwei Jahren Addendum sicherlich mehr gelernt als in einigen mehr Jahren ATV. Mhm.
Du bist seit 5 Jahren jetzt beim ORF, einer der Zeit im Bild Einkommänner im ORF. Was ist denn dort, als du begonnen hast, dann vor 5 Jahren, dir als erstes aufgefallen? Was ist wirklich anders als bei allem, was du bis dato gemacht hast?
Es ist weniger, also tatsächlich habe ich mir gedacht, oh Gott, was wird das jetzt? Du kommst irgendwie als Externer auf den Königlberg, du bist, also ich habe das ja irgendwie viele Jahre von außen beobachtet und dachte, okay, ich komme in das Zentrum der Eitelkeiten. Das ist es überraschenderweise gar nicht. Es war für mich eher, hat sich für mich eher angefühlt wie ein Heimkommen, weil ich das, die Arbeit in der Nachrichtenredaktion aus ATV kannte, dann bei Addendum wirklich alles anders war. Komplett anders, der Tagesablauf, das Denken, wirklich 100% anders gearbeitet habe. Und dann wieder in einer Nachrichtenredaktion, einer täglichen Nachrichtenredaktion zu arbeiten, hat sich für mich tatsächlich eher wie nach Hause kommen angefühlt. Was sicherlich anders ist, ist, du kannst im ORF einfach nicht so viel ausprobieren. Mhm. Nicht, weil die Menschen das dort nicht auch wollen würden, aber es akzeptiert das Publikum dort Experimente deutlich weniger, als man das woanders tun würde. Es ist ein extrem unter dem Licht der Öffentlichkeit stehender Sender, der, wenn du nur schon eine andere Brille trägst, hast du darüber irgendwie tagelang Kommentare und Diskussionen, völlig absurde Dinge. Und ich glaube, die sehr starke, ich meine das jetzt gar nicht so negativ, wie es klingt, aber die große Beständigkeit der ORF-Information liegt auch daran, dass jede Innovation vom Publikum und den extrem kritischen Kommentaren da immer auch ein bisschen ruiniert. Also das Publikum sagt immer, man hätte gern was Neues und was anderes und dann macht man was Neues und das ist alles furchtbar und alles ganz schlimm. Da ist ganz grauenhaft und bla.
Wobei, jetzt fällt mir leider gerade ein, weil es ist zwar nicht Information und hat nichts mit eurer Abteilung oder der Abteilung, in der du arbeitest, zu tun, aber dass die Astro-Show vom Publikum weggeschossen wurde, ist vielleicht kein Fehler. Aber nur das nebenbei gemerkt.
Ich habe keine Horoskope und werde sonst nichts dazu sagen.
Aber jetzt habe ich dann schon eine Frage zu dieser Kritik vom Publikum. Das glaube ich sofort, dass das im ORF eine besondere Rolle ist. Ich frage mich nur, ob im ORF auch unter dem Spardruck, der da herrscht, genug Zeit bleibt, auch selbstkritisch Dinge zu hinterfragen und sich gegenseitig Feedback zu geben, weil man hat immer den Eindruck, da sitzen also dann diese Anchors oder diese Menschen, die bekannt geworden sind, und sind die auch überhaupt noch so weit, dass sie sich gegenseitig sagen, na du, das hätte man eigentlich besser machen können und das sollte man jetzt vielleicht wirklich einmal anders machen. Auch ein bisschen zu dem kommen, womit wir eingestiegen sind, diese Systemmedienkritik ernst nehmen.
Ich habe schon das Gefühl, dass wir sehr ernsthafte und sehr, sehr ernst gemeinte Sendungskritiken machen und jedes einzelne unserer Interviews, jede einzelne Sendung wird nachbesprochen in der großen Redaktionssitzung. Wir besprechen das auch bei aufregenderen Interviews gerne auch mal einzeln nach. Es gibt natürlich auch Menschen, die uns da unterstützen. Ich habe schon das Gefühl, dass wir da Feedback kriegen, was es natürlich, aber das ist, glaube ich, ein generelles Medienproblem, was es weniger gibt, ist ein konsequentes und ständiges Nachfragen, sind die Produkte, die wir haben, so noch richtig? Aber das ist, glaube ich, ein Problem, das jedes Unternehmen weltweit und jedes Medien ganz generell immer hat. Das machst du im Tagesgeschäft, lässt sich sowas schwer tatsächlich auch in einer größeren Gruppe umsetzen. Das ist natürlich auch ein Stück weit immer Führungsfunktion der Chefs, zu sagen, okay, das Format machen wir jetzt anders, das machen wir jetzt so, wir gehen auf YouTube, wir machen diese Dinge strategisch anders. Das ist eine Führungsverantwortung. Ich weiß nicht, inwieweit man das auch, wie soll ich sagen, in größeren Rahmen macht. Aber Feedback, Kritik, auch interne Kritik gibt's deutlich und häufig.
Jetzt war das vergangene Jahr für dich persönlich auch ein recht intensives Jahr, würde ich einmal sagen. Mhm. Sommergespräch und so weiter. Eine Sache möchte ich auch ansprechen. Ich glaube, spätestens mit 11. Juli war klar, dass einer der beiden Journalisten, die Lena Schilling in ein Verhältnis hineingedichtet hat, Martin Thür ist. Und da hat im Vorfeld Lena Schilling vor einem Notar gesagt, dass sie das faktenwidrig behauptet hat, einen falschen Eindruck erstellt hat und sich dafür entschuldigt. Meine Frage ist nur, wessen Entscheidung war es eigentlich, dass das dann rausgeht, dass du einer dieser beiden Journalisten bist?
Na, am Ende meine.
Ja. Klar. Und warum?
Weil ich die Sommergespräche moderiert habe und weil ich weiß, wie Medien funktionieren. Also in dieser ganzen höchst bizarren Causa war es ja tatsächlich für mich nicht so leicht, immer richtig einzuschätzen, welche Dimension hat das Ganze und wie weit ist mein Name und sind diese Geschichten tatsächlich schon bekannt. Aber es war dann relativ bald klar, gerade in der jetzigen Welt, mein Name ist österreichweit bekannt.
Ja, vielleicht nicht österreichweit, aber in gewissen Bubbles sehr.
Ich glaube, es ist weit über gewisse Bubbles hinausgegangen. Ich habe das ja viel diskutiert und auch mit vielen sehr viel klügeren Menschen als mir darüber nachgedacht. Und wenn ich jetzt an dieser Stelle sage, wie viele unserer Hörerinnen und Hörer eine Geschichte von einem Landeshauptmann und einer Weinkönigin kennen, die nachweislicherweise falsch ist, aber ich behaupte mal, alle kennen sie, dann weiß man, wie gut sich Gerüchte weitertragen und wie gut Gerüchte weitererzählt werden. Und klar war, diese Geschichte hat, ohne dass sie irgendwo gestanden ist, nämlich mit Namen, natürlich sehr, sehr weite Kreise gezogen. Und damit war klar, ich muss dagegen vorgehen, ich muss dagegen auftreten und ich muss das ein für alle Mal klarstellen. Und das haben wir gemacht.
Und das ist damit dann auch vom Tisch gewesen mit diesem...
Ich wüsste nicht, was ich noch tun hätte sollen.
Und was hat sich dann daraufhin geändert? Also ist es dann so, dass dann eine Armada an Menschen zum Hörer greift und sagt, jetzt wissen wir es? Oder ist das dann eine, wissen wir es und das...
Es wusste ohnehin jeder. Also auch danach hat sich niemand bei mir gemeldet und gesagt, jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen, du warst das. Nein, das wusste natürlich jeder und es war längst ein offenes Geheimnis. Und es hat halt dazu geführt, dass Menschen sich gedacht haben, na, vielleicht ist ja schon was dran. Mhm. Und warum erzählt man das? Und
also, bist du rückblickend der Meinung, dass du in dieser Sache jetzt, um da durchzugehen, alles richtig gemacht hast?
Alles richtig. Also ich wünsche es niemandem, ganz ehrlich. Das war tatsächlich eine der mühsameren Zeiten in meinem Leben. Ich glaube, dass tatsächlich nur mehr Menschen, die an Aliens glauben oder irgendwie an sehr krude Verschwörungstheorien, dieses absurde Gerücht noch für wahr halten. Und damit, glaube ich, ist der bestmögliche Outcome einer bescheidenen Geschichte für mich erreicht. Dass ein Schaden bleibt, ist so. Das kann ich nicht ändern. Ich habe mir nicht ausgesucht, Teil dieser Geschichte zu sein. Aber ich glaube, dass wir den Schaden zumindest eingrenzen konnten. Und das ist das Beste, was du in so einer Situation machen kannst.
Ich habe mir nur bei einer Stelle, zu dem Zeitpunkt, dass es nicht öffentlich bekannt war und wie du richtig sagst, alle haben Gerüchte gewälzt und man hat sich eben gedacht, bei einem Interview mal in der ZIP2 mit dem Thomas Hofer gedacht, da habt ihr über zwei Journalisten gesprochen und zu dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, okay, wenn das Gerücht in irgendeiner Art und Weise stimmt, dass diese Person du bist, hätte ich mir da vielleicht mehr Äquidistanz zu der Sache gewünscht, ergo, dass man als Mensch, der da betroffen ist, gar nicht das Interview macht oder diesen Themenfeld gar nicht beackert.
Das haben
und
wir
das
natürlich,
ist total spannend.
Ja, das ist total spannend. Haben wir auch in der Redaktion natürlich ganz, ganz lange diskutiert. Alles natürlich auch mit der Chefredaktion diskutiert. Der Umkehrschluss würde nur bedeuten, dass ein Politiker, eine Politikerin nur ein einziges Mal ein Gerücht über dich erzählt und du kannst nie wieder über diese Politikerin berichten. Schwierig.
Das stimmt, es ist auch die Frage, wie man dann so ein Interview, wo es ging um, glaube ich, grundsätzlich EU-Wahl, einen Monat davor,
Thema in der EU-Wahl. Du musst darüber sprechen. Ich musste auch Werner Kogler danach beim Sommergespräch fragen. Wusste natürlich, dass es dann natürlich genug Leute gibt, die behaupten, ich würde das irgendwie zu meiner persönlichen Profilierung machen. Nein, ich habe wirklich keinen Spaß dran gehabt. Aber gehört einfach dazu. Nein, es war ein Wahlkampfthema. Es ist mein Job, danach zu fragen. Mhm. Und ich schaffe das doch noch in meinem Kopf zusammenzubringen, dass das eine mein Job ist und das andere meine Betroffenheit. Aber die Frage hätte nicht anders ausgesehen, wäre ich nicht betroffen an Thomas Hofer. Klar ist, dass ich Lena Schilling in meinem Leben nicht interviewen werde. Das ist völlig klar. Aber natürlich kann ich Werner Kogler zum Handling dieser Affäre fragen.
Sommergespräch ist ein gutes Stichwort. Ja. Da wollte ich noch dazu fragen, was hast du von diesen Sommergesprächen mitgenommen? Es ist ja doch irgendwie so, wie man weiß, eine der, würde ich sagen, arbeitsintensivsten und aufregendsten Aufgaben, die man im ORF bekommen kann. Das macht doch fast jedes Jahr jemand anderer. Manche machen es auch wiederholt. Was hast du da mitgenommen oder neu gelernt?
Dass meine Lust, das zu wiederholen, nicht die höchste ist, weil es wirklich wahnsinnig viel Arbeit ist. Also wenn man das ernsthaft macht, ist es wirklich, man versinkt in ein ganz, ganz tiefes Loch der Recherche. Und das ist wahnsinnig schön, weil ich liebe Recherche und ich mache nichts lieber. Aber du bist monatelang quasi abgemeldet. Andere Dinge habe ich genauso vorhergesehen. Also dass Sommergespräche einfach immer ein bisschen Theater sind, dass natürlich immer über Nebensächlichkeiten diskutiert wird, dass immer über Dinge diskutiert wird.
Das kann man
diskutieren.
Gehört dazu und kann man nicht verhindern. Ja.
Nein,
das ist auch irgendwie auch, die Folklore, dieses
genau. Thema. Und das ist auch irgendwie das Schöne an den Sommergesprächen, dass sie noch so relevant sind, dass die Menschen noch darüber diskutieren, wo findet das statt und wie schaut das aus und gibt es da jetzt eine Wand dahinter, eine Braune oder einen See. Also all diese Nebensächlichkeiten, dass darüber noch diskutiert wird, zeigt ja, dass das Format noch wichtig ist und dass es noch bedeutend ist und dass es Menschen noch gerne schauen und sich darüber dann die Schädel einkloppen, wäre das nicht mehr, dann wäre es eh viel schlimmer. Mhm. Das war tatsächlich genauso, wie ich es erwartet
habe. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass du vermutlich in der ziemlich genau Mitte deiner beruflichen Laufbahn bist, je nachdem wie die Pensionsjahre sich noch verändern bis dahin oder wie lange der ORF dann noch Menschen anstellt, wenn du dort noch bist,
ja,
weiß man nicht.
Schauen wir mal.
Nochmal zurückkommen zur Theodor Herzl-Dozentur und den Studenten oder dem Journalismusberuf. Was ist denn mit all dem, was wir auch da heute ein bisschen angestriffen haben, derzeit die größte Schwachstelle des Berufs?
Ich würde es anders sagen oder ich würde anders beginnen und ich mache es mal wie ein ZIP-2-Gast, lassen Sie mich zuerst sagen. Ich glaube, es war noch nie so einfach, Journalistin oder Journalist zu werden. Ich glaube, man muss wirklich nur raus und Geschichten erzählen. Man kann die ins Handy reinquatschen und auf TikTok posten. Man kann einen Blog machen. Man kann Dinge tun. Man kann journalistisch tätig sein. Man kann Öffentlichkeit kritisch betrachten und darüber sprechen und zu Themen sprechen, die einem wichtig sind. Und das ist fantastisch. Es gab noch nie so viel Information, die man journalistisch verwerten kann. Und ich glaube, dass Medien da immer noch viel zu viel liegen lassen, mir inklusive. Also die Möglichkeiten sind so groß wie noch nie. Ich glaube, was wirklich schwierig geworden ist, und das war es schon, als ich begonnen habe, haben sie mir an der Publizistik gesagt, werde jetzt nicht Journalisten, da findest du nie einen Job. Es haben überraschenderweise trotzdem alle angefunden.
Na, vielleicht nicht alle.
Aber sehr viele, jedenfalls jene, die es wirklich wollten. Mhm. Ich glaube, das geht heute auch noch, aber ich bin mir nicht sicher, inwieweit das in großen Unternehmen noch möglich ist. Ich glaube, wer weiß das schon, dass der Medienwandel dazu führen wird, dass es einige, ganz wenige, ganz, ganz große Tanker geben wird und ganz viele kleine Beiboote, aber dass dieser Mittelbau an Medien in den nächsten Jahren und Jahrzehnten leider verschwinden wird. Und das heißt halt, dass viele Zeitungen, vielleicht auch der ORF, was weiß ich schon, irgendwann einmal verschwinden wird, deutlich kleiner werden wird, anders werden wird.
Und da haben wir noch gar nicht die mögliche Entwicklung durch politische Veränderungen,
genau,
wie
ja,
Parteien, die mehr an die Macht kommen, die sehr gegenüber Medienfreiheit eher kritische Einstellungen
ja,
haben.
Ja, aber ich glaube ganz, ganz prinzipiell, je mehr private Medien unter Druck kommen, umso größer wird natürlich auch der Druck auf den ORF kleiner zu werden.
Klar.
Politisch völlig unabhängig, aber das kommt dann noch dazu. Das heißt, der Medienwandel betrifft uns alle als Arbeitgeber und bedeutet, dass es einfach schwierig wird, in einem Angestelltenverhältnis von Journalismus zu leben. Das heißt, die Alternative für viele junge Menschen, die jetzt in diesen Beruf wollen, heißt wahrscheinlich, sich in irgendeiner Art und Weise selbstständig zu machen, sei es als furchtbares Wort Influencer, also tatsächlich in einer Art und Weise über Podcasts, TikTok, YouTube, sich hier eine Form von Journalismus aufzubauen. Das geht, aber für sehr, sehr wenige. Und es ist auch sehr entbehrungsreich. Und dann gibt es einige wenige, die in den klassischen Medienhäusern diesen Karriereweg noch machen können. Aber für beides brauchst du wirklich viel Durchhaltevermögen, noch viel mehr als in der Vergangenheit. Also ja, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, dass es sehr, sehr schwer werden wird, dass in diesem Personenkreis, und das kommt dann noch dazu, Recherchen stattfinden werden, die nicht direkt ökonomisch umsetzbar sind. Ne? Früher hast du mit klassischer Berichterstattung, die dann auch gekauft wurde, aufwendige Recherchen mitfinanziert. Gab es in der Vergangenheit auch zu selten. Aber die Fantasie, dass das jetzt wahnsinnig mehr wird, habe ich auch nicht.
Jetzt hast du es, um es auch mit der ZIP zu weit zu sagen, hast du mir in der Antwort dieser Frage auch schon die zweite, die ich noch gerne, nämlich die, was das Beste an dem Beruf ist, beantwortet. In diesem Sinne sage ich dir danke für deine Auskunftsfreudigkeit und wünsche alles Gute für die Theodor Herzl-Dozentur.
Danke für die Einladung.
Ja, zum Schluss verrate ich Ihnen noch die weiteren Termine der Herzl-Dozentur mit Martin Thür. Man kann nämlich auch als Nicht-Publizistik-Student dabei sein. Das ist am 25. November und am 2. Dezember um jeweils 11.30 Uhr. Den Link zum YouTube-Mitschnitt der ersten Vorlesung finden Sie in den Shownotes dieser Ausgabe. Schön, dass Sie heute dabei waren. Erzählen Sie anderen davon. Sie hören morgen wieder von mir. Machen Sie es gut und auf bald.